Was ist eigentlich mentale Stärke?
Ach, da gibt es so eine schöne Definition von Löhr, dass mentale Stärke die Fähigkeit ist, sich ungeachtet der Wettkampfbedingungen an seiner oberen Leistungsgrenze zu bewegen. Wenn rennst du 37 Kilometer deiner Erwartungshaltung hinterher.
Genau.
Und irgendeinem Ziel, das du wahrscheinlich gar nicht mehr erreichen kannst. Purer Stress. Also und permanente Enttäuschung.
Ja.
90% des Weges. Also wir unterscheiden da ganz klar vier Motivationstypen und Motivation, ne, steckt erstmal Bewegung drin. Ne? Mhm. Bisschen klugscheißen jetzt hier aus dem Lateinischen
Movere. Dafür ist der Podcast da.
Ah, ja, genau. Ich immer wieder Klienten habe, die davon berichten, dass sie so erkältet sind. Ne? Mhm. Gar keine Grippe oder irgendwas, gar nichts Tolles, aber einfach so, dass sie nicht in ihrer Leistungsfähigkeit aus körperlichen Gründen sein können. Mhm. Und das finde ich immer spannend, weil die kommen dann zum Mentaltrainer und sagen, ja, ich bin irgendwie erkältet. Ne? Mhm. Die haben vielleicht hausärztlich das alles schon abgeklärt und wissen eigentlich nicht so recht weiter. Und in der Regel, oder häufig ist es auch so, dass die das gar nicht so sehr in Bezug bringen. Und dann wird es in Bezug gebracht. Mhm. Ne? Ganz einfach, wenn wir Menschen Stress haben, ist unser Immunsystem ein bisschen schwächer.
Eines meiner Lieblingsbeispiele, die du immer hast, ist das Wort sondern. Mhm. Also eine gewisse Situation ist so und so oder wie beschreibe ich es am besten?
Darf ich dir helfen?
Ja, bitte.
Das ist ja täglich. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte nicht so angespannt sein.
Sondern.
Ja. Sondern, was willst du denn? Ach so, ich möchte entspannt sein. Und dann bin ich bei entspannt sogar auch noch so picky, dass ich sage, ja, es steckt ja in entspannt, steckt ja auch noch ein bisschen Spannung mit drin. Was wäre denn noch ein weiteres Wort für nicht so? Oder du möchtest entspannt sein, wie könntest du weitergehen? Und dann könnte man in die Richtung denken. Und da landet man meist auch, ne? Ja, ich möchte locker sein.
Ja. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Selfish. Selfish ist einer der weltweit führenden Anbieter von Neoprenanzügen. Neben diesen erhaltet ihr bei Selfish aber auch alles weitere, was das Triathletenherz begehrt. Von Swimsuits über Badeanzüge und Hosen bis hin zum Einteiler, Rucksack oder Cap. Kein Wunder also, dass neben zahlreichen Topathleten auch Ironman-Weltmeister Sam Laidlow als einer der schnellsten Schwimmer des Triathlons in Selfish schwimmt. Für die aktuelle Saison hat Selfish gleich 5 neue Neoprenanzüge entwickelt, damit jeder den passenden Anzug findet. Vom allerersten Triathlon bis hin zum First Out of the Water beim Ironman ist die komplette Bandbreite zu haben. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es bis zum 15. Juni mit dem Code JUNKMILES, alles groß und alles zusammengeschrieben, 15% Rabatt auf das gesamte Selfish-Sortiment. Um den Code einzulösen, gehe einfach auf selfish.com, wähle deine Lieblingsprodukte aus und gib beim Checkout den Code JUNKMILES ein. Den Link zur Selfish-Seite findest du auch unten in den Shownotes dieses Podcasts. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge JUNKMILES für dich. Viel Spaß!
Ende der Werbung.
Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder JUNKMILES Donnerstag. Für die, die es nicht sehen, man hört das Lächeln in meinem Gesicht, oder? Also es klang schon richtig gut durch. Heute in veränderter Konstellation an diesem lauwarmen JUNKMILES Donnerstag. Mir gegenüber mein lieber Freund Stefan Westbrook. Moin Stefan.
Hallo Björn, schön hier zu sein.
Ja, du bist ja schon das ein oder andere Mal hier gewesen, müssen wir sagen.
Also hier in dieser Konstellation noch nicht, aber
genau,
wir haben schon
noch nicht hier im Studio
zusammen
genau.
Gesprochen.
Ja. Ja, das stimmt natürlich. Aber genau, und ja, du bist nicht nur mein Freund, sondern auch Coach, als auch natürlich der Mann, den ich um Rat frage, wenn es um sämtliche psychologische Themen eigentlich geht, so die ich habe im Alltag und im Beruf und alles, was so dazu gehört. Und genau, deswegen bist du, also darf ich ganz offen sagen, der erste Gast gewesen auf der Liste des nach dem JUNKMILES Relaunch quasi, der auf jeden Fall hier eingeladen worden ist.
Welch Ehre, vielen Dank.
Deswegen freue ich mich, dass du hier bist heute. Und wir machen mal einen wilden Ritt durch die Psychologie, durch das Mentalcoaching und alles, was uns da heute so zu einfällt. Bevor wir aber dazu kommen, sag nochmal kurz, auf welcher Mission du eigentlich so unterwegs bist.
Ja, ich bin Diplompsychologe seit 17 Jahren, mache Coaching seit 18 Jahren, habe längere Zeit in einem Reha-Zentrum gearbeitet, auch viel mit Sportlern und bin Sportmentaltrainer, begleite neben, ich sag mal, normalen Leuten, die irgendwie weiterkommen, auch Profisportler, auch Amateursportler, gerade auch einen ganzen Verein, den wir begleiten, sind wir Gesundheitspartner. Und ja, meine Mission ist dann irgendwie erstmal in Kontakt zu treten mit den Menschen, um dann begleiten zu können, zu dürfen, dass die sich irgendwie weiterentwickeln, Potenzial entfalten, sowas.
Mhm. Und das Ganze machst du natürlich nicht nur alleine, sondern auch unter der Flagge Develop, Institut hier in Hamburg in der Schanze sitzend. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, uns als Institut gibt es auch schon jetzt 15 Jahre und ja, wir sind angeschlossene Leute, die sich da immer wandeln und die wir in der Regel ausgebildet haben zum Mentaltrainer für Sport im Beruf, also nicht nur die Sportsparte, sondern auch den Beruf, ist da auch mit abgedeckt. Und ja, wir sind so ein Zusammenschluss von Leuten, die letztendlich die gleiche Mission haben und ja.
Ja. So haben wir uns kennengelernt. Bei euch gibt es eine Ausbildung, die man machen kann zum Sportmentaltrainer. Du hast das gerade schon angedeutet. Mhm. Ich habe sie selber noch vor ein paar Wochen nochmal mitgemacht, weil ich sie so gut fand. Und ich würde sagen, wir können schon fast viele Grüße aussprechen an eine Menge Leute, die auch über diesen Podcast hin zur Sportmentaltrainer-Ausbildung gekommen sind, oder?
Ja.
Kann man schon sagen.
Da sind schon echt ein paar Leute über den Podcast dazu gekommen und die können ja gerne mal sich melden und sagen, wie es war. Shownotes, nein, Shownotes steht ja nicht in den Kommentaren oder sowas. Ich bin nicht so ganz bewandert.
Ja, alles gut. Ja. Stefan, lass uns ins Thema einsteigen.
Gerne.
Was ist eigentlich mentale Stärke?
Ach, da gibt es so eine schöne Definition von Löhr, dass mentale Stärke die Fähigkeit ist, sich ungeachtet der Wettkampfbedingungen an seiner oberen Leistungsgrenze zu bewegen. Mhm. Das ist erstmal ein klar definierter Satz. Und ja, ich denke auch, dass mentale Stärke genau das ist, dass man sich auch wohlfühlt mit dem, was man macht und zufrieden ist. Zufrieden mit dem. Und gab es mal so eine Studie auch über die Olympischen Spiele 2024 war das, glaube ich, dass da, ich glaube, ein Drittel mit ihrer Performance nicht zufrieden waren. Mhm. Und also ein Drittel der Sportler, die bei den Olympischen Spielen waren. Und wenn die nicht damit zufrieden waren, dann sind sie nicht an ihre Leistungsgrenze, an ihr Maximum rangekommen und waren wahrscheinlich auch nicht mental stark. Mhm. Das ist eigentlich total traurig, dass man dann bei einem großen Wettkampf ist und mit so einem vielleicht Once-in-a-Lifetime-Gefühl zurückkehrt und eben seine Performance nicht auf die Platte gekriegt hat.
Ja. Und was können die Gründe dafür sein? Also ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt zu den Olympischen Spielen fahre, also ich habe es noch nicht gemacht, das brauche ich jetzt kaum zu erklären, glaube ich. Aber
noch nicht gesagt,
ne? Habe ich gesagt, ne? Ich habe es noch nicht gemacht.
Ja.
Das ist eines der wichtigen Learnings.
Aber als Athlet meinst du auch, ne?
Klar. Sportler, ja. Ja. Also ich habe noch nicht die Sportart gefunden. Mhm. Und die Olympischen Spiele kennen diese Sportart auch nicht bisher, für die ich an den Olympischen Spielen
deswegen
teilnehmen
könnte. Deswegen hast du mich
jetzt
hier als dein Coach aktiviert, um dann
wir machen quasi jetzt hier Potenzialentdeckung.
Potenzialentdeckung, wir müssen erst die Sportart finden, meinst du?
Richtig.
Okay, alles klar.
Und die Sportart findet den Weg auch zu mir, wenn ich die passende Einstellung habe und so toi, 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 dass das funktioniert. Nein, aber was ich sagen wollte ist, wenn ich zu den Olympischen Spielen fahre und hinterher, darf man sagen, unglücklich nach Hause komme? Oder wie hast du es gerade genannt? Was hat die Studie gezeigt?
Unzufrieden.
Okay, das war das Wort.
Ja.
Ist es nicht auch immer ein Stückchen eine Frage von der Erwartungshaltung, mit der ich da hingefahren bin, quasi, und wie dann das Ergebnis möglicherweise aussieht? Also, dass ich sagen kann, meine Erwartung ist gewesen, aufgrund meiner Vorbereitung und Co., dies und das und jenes zu erreichen. Ich habe mir ausgerechnet, eine Medaille mitzunehmen, was auch immer was.
Ja.
Und habe vielleicht auch nicht die passende Erwartungshaltung dann daran gehabt, die dazu führen kann, dass ich unzufrieden bin?
Ja, die passende Erwartungshaltung, ich glaube, es ist ein ganz richtiger Ausdruck, dass die passt.
Mhm.
Also, dass die zu einem passt. Und wenn du, jetzt ein äthiopischer Schwimmer bist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es so viele gibt.
Ja, ein jamaikanischer Bobfahrer quasi.
Exakt. Und du dann die Erwartungshaltung hast, ganz oben am Treppchen zu landen, dann ist das vielleicht nicht ganz passgenau. So. Mhm. Und darum geht es natürlich auch, realistisch drauf zu gucken, was ist möglich. Und ich würde aber immer sagen, realistisch drauf zu gucken und ein bisschen Optimismus noch mit drauf zu legen. Also ein bisschen Zuversicht, dass es dann doch vielleicht auch ein bisschen mehr sein kann, als das ich vielleicht so von meinem Trainingsstatus her zu erwarten habe.
Und jetzt sagst du das so, dass man das so machen kann. Jetzt vor meinem geistigen Auge fallen mir hunderttausende Situationen ein, ob von mir selber oder im Gespräch mit Athleten, wo genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, quasi, du hast gesagt Realismus, also realistische Einschätzung, vielleicht auch Erwartungshaltung und dann diese Portion Optimismus oder Zuversicht. So, das sagt sich ja so leicht, ne, dass ich jetzt hingehe und jetzt machen wir mal ein Beispiel, vielleicht nicht von den Olympischen Spielen, aber ich habe mir vorgenommen, weiß ich nicht, dieses Jahr eine Triathlon-Langdistanz zu machen oder ich will an irgendeinem Radrennen teilnehmen, ich will einen Marathon laufen. Dann muss ich ja da auch erstmal an den Punkt kommen, dass ich eine realistische Einschätzung überhaupt hinbekomme. Mhm. Und wie komme ich jetzt, das ist vielleicht noch machbar, also da könnte ich mir sogar noch vorstellen, wie das, weiß ich nicht, physiologisch zu begründen wäre, warum das jetzt deine Marathonzeit sein könnte. Wie kriege ich jetzt die Portion Optimismus dazu?
Oh, ich weiß, ich würde einfach auch erstmal sportwissenschaftlich oder aus der Coaching, sportlichen Sportler-Coaching Perspektive rangehen und zu gucken, okay, was ist denn erstmal realistisch? Und das Optimistische daran ist halt dann vielleicht ein bisschen was draufzusetzen. Also ganz einfach. Und darin können natürlich aber ganz viele Gefahren lauern, weil wenn ich dann vielleicht einen Hauch zu optimistisch bin, steigt sofort meine Erwartungshaltung, ganz platt ausgedrückt, doch nochmal 10 Minuten Zeit einbüßen zu wollen oder weniger Zeit gebrauchen zu müssen oder zu dürfen oder sowas. Und dann kann es schon sein, ne, wenn dann irgendwie, also eigentlich der Körper vermittelt, ich schaffe 9 Stunden, aber eigentlich ist es, ne, ganz realistisch ist es vielleicht 9 Stunden und 15. Und der Optimismus wäre, ja okay, wir machen 9 Stunden 5 draus, ne, jetzt sehr picky. Und dann, aber warte mal, dann kann ich auch unter 9 Stunden sein. Und dann kann es sein, dass das schon ganz schön Stress macht. Ja. Und dann letztendlich überfordert. Und Überforderung, ne, gibt es schöne Stresstheorien dazu, dass in den, also wenn wir überfordert sind, wenn wir gestresst sind, dass erstmal die Wahrnehmung enger wird. Insgesamt werden wir ein bisschen enger, Muskeltonus steigt. So, das heißt auch, dass der Energieverbrauch sofort ein höherer ist durch den Stress. Obwohl es eigentlich nur 5 Minuten waren. Und dann ist es halt, geht es darum, ja, einen realistischen Optimismus da reinzukriegen und keine zu großen Sprünge zu machen.
Ja, ja, ich musste gerade irgendwie dran denken, wie häufig das schon vorgekommen ist. Ich meine, wie viele Wettkampfbesprechungen man im Leben schon geführt hat. Und das mit der realistischen Einschätzung ist ja auch, also ich würde ja schon fast sagen, ich will das gar nicht so absolut sagen, aber ich würde denken, je professioneller der Sport wird, desto einfacher ist das vielleicht schon, weil wir sprechen von Nuancen und so weiter. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der das erste Mal sich an den Start von einem Marathon stellt, dann ist das ja schon wahnsinnig schwierig, eine realistische Einschätzung hinzubekommen und zu sagen, das ist jetzt, also wenn es denn eine Zeit sein soll, und das ist ja dann vielleicht oft schon das Problem, so wie du es gerade gesagt hast. Wenn ich mir jetzt vornehme, meinen ersten Marathon zu laufen in 4 Stunden, dann ist die Frage, wo kommt die Einschätzung her? Und dann finde ich es auch so bei so Zeiten immer oft das Problem, dass du, das kann ja theoretisch bei Kilometer 5, kannst du schon für dich wissen, das wird hier heute nichts. Und dann sind es super unangenehme 37 Kilometer, die da noch folgen am Ende. Dann
rennst du 37 Kilometer deiner Erwartungshaltung hinterher.
Genau.
Und irgendeinem Ziel, das du wahrscheinlich gar nicht mehr erreichen kannst. Purer Stress. Also und permanente Enttäuschung.
Ja.
90% des Weges.
Deswegen wäre ich jetzt schon fast hingegangen und hätte für mich selber eine realistische Einschätzung genommen und dann einen gesunden Pessimismus angelegt und gesagt, ich nehme einfach hier noch 10 Sekunden pro Kilometer von der Uhr, weil wenn ich dann 5 Sekunden langsamer laufe als die vermeintliche realistische Einschätzung, ist das ein Persönlichkeitstypending jetzt gerade? Oder?
Ist auf jeden Fall ein Persönlichkeitstypending und ist natürlich auch eine gute Taktik, aber ich glaube auch eher sich selbst so ein bisschen auszutricksen, weil dann schlummert dann natürlich doch irgendwo die Hoffnung, dass man ein bisschen schneller ist. Auch man sagt, passt schon, ich muss ja gar nicht so schnell laufen. Ja, und irgendwas ist dann im Hintergrund so, aber eigentlich hätte ich ja schon was anderes drauf. Oder, ne? Oder vielleicht eigentlich schon die Erwartungshaltung, da steckt da schon im Unbewussten mit drin.
Ja.
Nehme ich an.
Ja, ja, ja.
So, ne? Aber das ist ja ganz spannend. Also da kann man ja super drüber philosophieren. Auch braucht man ein bisschen Optimismus, braucht man ein bisschen Pessimismus. Da würde ich wieder sagen, man braucht das, was passt, was einem liegt. Und dem einen liegt vielleicht auch ein bisschen kleine Brötchen zu backen und sagen, ach ja, nee, komm, ich muss ja gar nicht.
Ja.
Um sich vielleicht auch zu motivieren. Und der andere braucht halt vielleicht auch so ein hehres Ziel, das vielleicht doch einen Tacken zu sehr im Positivismus liegt oder eine kürzere Zeit bedeutet. Das Entscheidende ist, dass jetzt sind wir so ein bisschen bei Persönlichkeit, bei Charakter, bei unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, dass man sowohl trainiert, als auch dann in den Wettkampf reingeht. Ich würde wieder sagen, dass man sich wohlfühlt. Dass man das so rausholt, was drin ist. Aber eigentlich ganz realistisch. Und mit ein bisschen Optimismus oder Pessimismus, aber es sollte schon nah an irgendwas Realistischem sein.
Ja.
Ganz klar.
Und wenn ich da jetzt reingehe in so einen Wettkampf, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich bringe für solche Situationen im Leben oder im sportlichen Leben dann immer gewisse Motive mit, die meine Persönlichkeit ausmachen, die dieses in den Wettkampf hineingehen auch ein Stück weit vorgeben, oder? Also es gibt die Leute, die gehen in den Marathon und wollen Spaß haben. Und es gibt die, die können nicht verstehen, wie Leute nur da reingehen können, um Spaß zu haben, ohne sich um eine Zeit zu kümmern und so weiter und so fort.
Ja, also wir unterscheiden da ganz klar vier Motivationstypen und Motivation, ne, steckt erstmal Bewegung drin. Ne? Mhm. Bisschen klugscheißen jetzt hier aus dem Lateinischen. Ja,
movere. Dafür ist der Podcast da.
Ah ja, genau. Movere bewegen oder irgendwo sich hinbewegen. Das ist dann das Motiv oder die Motivation, wie ich mich halt bewege in eine Richtung. Und für den einen, ne, wenn es um Spaß geht, dann kann das irgendwie vielleicht ein Anschlussmotiv sein, Spaß mit anderen zu haben, miteinander, mit den Zuschauern, was auch immer. Kann auch so ein Freiheitsmotiv drin stecken. Oh, ich mache es einfach so, ne, für mich. Mhm. So, ich möchte einfach nur Spaß haben. Da gibt es noch ein Leistungsmotiv und ich glaube, das taucht schon bei vielen Triathleten auch auf. Da geht es auch um Zahlen, Daten, Fakten und eigentlich um dieses, ich nenne es mal in die Zukunft gerichtete, ich möchte dahin. Und macht man das, ist das Motiv, um vielleicht besser zu werden oder um irgendwo hinzukommen, um eine Zeit zu erreichen. Und dann gibt es die, die Machtmotivierten oder ich würde auch sagen, so die Reibungsintensiven, die brauchen den Gegner.
Ja.
Und ob das dann der Gegner im Außen ist, irgendjemand, den sie dann da einkassieren wollen, oder ob es der Gegner im Innen ist, sich es selbst zu beweisen.
Ja.
Das machen die Leistungsmotivierten auch ein bisschen, aber die machen es vielleicht ein bisschen zarter und ein bisschen schrittweise. Und da geht es nicht darum, ne, sich selbst das klar zu beweisen, ne? Ich bleck schon die Zähne.
Ja.
Das ist bei den Machtmotivierten noch ein bisschen anders. Die können das noch ein bisschen besser, schlechter, ist gar nicht so, aber die machen das ein bisschen anders und dann ist bei denen so, ist die Reibung einfach intensiver.
Mhm. Jeder
mit sich und anderen, das finde ich immer ganz schön.
Ja, das war nochmal ein guter Punkt, dass du das gesagt hast, weil ich habe mich gerade gefragt, wie sich das Machtmotiv für einen Hobbysportler im Marathon auslebt. Also Machtmotiv, dass Oli Kahn das gehabt hat, ganz offensichtlich.
Ja.
Da gibt es tausende Instagram-Reels, die ich mir immer noch täglich anschaue, quasi um zu sehen, wie er das ausgelebt hat auf dem Fußballplatz. Und dann habe ich mich gerade kurz gefragt, wie der Hobbysportler das macht, weil es wäre, glaube ich, ein ziemlich anstrengender Tag, wenn ich hier beim Berlin-Marathon quasi meine Macht ausleben müsste gegenüber den 40.000 anderen, die da starten und irgendwie dann doch recht langsam unterwegs bin. Aber die machen das dann auch mit sich selber.
Ja, aber die anderen funktionieren ja auch. Also wenn es dann 40.000 sind, gegen alle zu reiben, wird nicht funktionieren.
Richtig.
Wenn man als 35.000 ans Ziel kommt. Aber so ein paar wird es ja schon geben. Ne, dann die Machtmotivierten gucken sich die vielleicht aus, die vielleicht auf einem ähnlichen Leistungslevel sind oder haben vielleicht eine Trainingsgruppe, wo sie das dem einen dann zeigen wollen und sowas.
Mhm.
Also sich reiben kann man eigentlich auch am Gartenzaun.
Stimmt, so habe ich ja noch gar nicht.
Das geht immer, wenn man das Motiv
hat. Ich nicht drüber nachgedacht. Ja. Also wir haben Macht, wir haben Autonomie oder Freiheit, hast du es eben genannt, Leistung.
Ja.
Und welches habe ich jetzt vergessen?
Anschluss.
Anschluss, danke. Ja, guck mal, klar, dass ich das vergesse.
Weil du schwärmst ja mehr von Macht und hast Leistung. Und
nein, alles gut. Wir können schon sagen, jeder trägt alle Motive in sich, aber in sehr deutlich unterschiedlicher Ausprägung. Oder?
Das ist ein schönes Schwarz-Weiß-Denken jetzt. Eine sehr deutliche Ausprägung oder erstmal eine deutliche Ausprägung, die unterschiedlich ist. Also jeder hat das Motiv und bei jedem ist es irgendwie bei jedem sind die vier Motive unterschiedlich ausgeprägt. So, das heißt, das macht die Persönlichkeit aus. Also jeder hat irgendwie so ein bisschen Machtmotiv, manche ein bisschen mehr, aber mindestens ein bisschen hat jeder. Und auch wenn man sich das selbst nicht zugesteht, Anschluss hat eigentlich auch jeder, Leistung hat irgendwie auch jeder. Welches habe ich vergessen jetzt? Das vierte? Jetzt hast du nicht aufgepasst, ne?
Freiheit.
Freiheit, ja. Hat auch irgendwie jeder.
Ja. Und wovon wir sprechen, sind implizite Motive. Also die vier Motivationslagen jetzt gerade sind implizite Motive. Kann man das sagen?
Ja, also die Motive, die gibt es auch als explizite Motive.
Ja.
Aber also wovon wir sprechen, sind die impliziten.
Ja.
So, ne? Das explizite Motiv zum Beispiel wäre dann, dass ich sage, dass ich machtmotiviert bin. Und bin es vielleicht gar nicht. Und eigentlich will ich eigentlich nur meine Freiheit haben.
Also ich möchte das, ich möchte vielleicht so sein, aber wenn ich, ehrlich zu mir selber kann, hilft jetzt nicht. Ne? Das muss schon deutlich impliziter, unbewusster passieren.
Und das Spannende, da können wir jetzt drüber philosophieren und diskutieren, wie kriegt man das Implizite raus oder was ist das Explizite? Und wir benutzen einen Persönlichkeitstest, um eben so, ich sag mal, Tendenzen, die klar dahin deuten, das ist dann mehr das implizite Motiv. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstests, unterschiedliche Ansätze bis hin zu Selbsterfahrung. Ne? Und wenn man sich stark mit sich selbst auseinandersetzt und mit sich selbst beschäftigt und gut reflektiert und diese Themen eben auch darüber spricht, dann kommt man schon ganz gut zu seinen impliziten Motiven. So. Und dann erleben wir es im Alltag immer wieder, dass da so ein Aha-Effekt kommt oder im Gespräch, letztendlich ein Ausbildungsgespräch oder Coaching-Gespräch, dann der Klient irgendwann vielleicht auch anfängt zu lächeln. Und für mich ist dann so, dann glitzert es kurz von der Decke und dann ist irgendwie so, was ist los? Ah, scheiße, das Anschlussmotiv passt total. Und so, das ist ganz schön.
Dass dann die Realisierung stattfindet, dass dieses Motiv, das Vorherrschende in der Situation vielleicht ist.
Und die Realisierung ist dann halt, dass es dann mehr in die Realität betrifft, heißt es ja so. Und was ist die Realität? Da kann man auch drüber philosophieren, aber wir gehen davon aus, ich gehe davon aus, dass das implizite Motiv mehr dann auch das reale Verhalten widerspiegelt als das explizite Motiv. Gibt es ganz schöne Studien auch darüber.
Ja.
Auch so, dass die Vorhersage von Leistung oder Vorhersage von Einsatz oder Touch oder sowas, dass die eher mit den impliziten Motiven umhergeht und nicht mit den expliziten.
Ja, eines der Zitate, die ich mir aufgeschrieben habe, ebenso wie, und da kannst du auch noch ganz viel zu sagen, explizit Achievement Motive needs to be low for high performance. Also ich sage nochmal, ich übersetze, das explizite
Leistungsmotiv
sollte niedrig sein, um eine hohe Leistung oder eine High Performance abzuliefern.
Ja.
Das musst du erklären.
Erstmal sacken lassen. Ich finde es auch wahnsinnig spannend. Bedeutet ja aber, wenn ich explizit sage, ich möchte viel Leistung bringen, dann hat das keine Korrelation mit dem Output.
Ja. So. Weil das ist jetzt gerade in dem Falle eine hohe Anforderung an mich oder ein hohes explizites Motiv und deswegen kann das vielleicht auch ein bisschen blockieren, hemmen.
Ja, blockieren, hemmen bestimmt auch oder einfach vielleicht so ein bisschen vernebeln.
Oder das.
Und es ist so der Wunschvater des Gedanken. Ich habe Leistung voll geil, auf jeden Fall. Ich knall alles raus. Aber wenn es nur explizit ist und nicht auch implizit, nur implizit wäre, würde ich jetzt so einkehren und sagen, ich habe für mich total Bock weiterzukommen und meine Leistung auf den Pitch zu bekommen und sowas. Ne? Und dann ist es eher das implizite Motiv und das explizite ist halt, das ist so ein bisschen, dann hat man davon gefaselt, dass man geil performen möchte und hat es aber vielleicht nicht gemacht.
Was ja auch selten.
So in die Richtung, ne? Also,
ja, alles in die Richtung, ist klar. Aber was ja auch selten dann mit Wohlbefinden einhergeht, wenn ich mir vorher irgendwie ein hohes, explizites Motiv gesetzt habe und dann die Leistung dazu nicht passt, weil Stress. Vielleicht auch, das hätte ich jetzt auch
und
gesagt,
ergibt sich
Stress und Unzufriedenheit.
Ja.
Genau.
Ja. Und es passt aber auch genau dazu, dass das Ziel wahrscheinlich zu hoch gesetzt ist. explizit bewusst, okay, meine Erwartungshaltung ist, ne, so mal 4 Stunden im Marathon. Mhm. Und das implizite Motiv ist, sagt aber vielleicht was anderes.
Ja. Ich will einfach nur mit meinen Kumpels das Ding zusammenlaufen.
Ja, ja. Oder das implizite Leistungsmotiv ist, ich möchte einfach nur besser sein, als ich es beim letzten Mal war. Mhm. Und das Explizite, das haut dann richtig einen raus. Mhm. So. Ja. Mhm.
Okay.
Und worum es geht, ist natürlich dann, jetzt ne, mache ich so ein bisschen die Brücke, dass das passt. Dass ich, ja, also dass ich meine, ja, oder ne, dass das Motiv, das ich da habe, dass ich das eigentlich gut auf die Straße kriege. Mhm. Das implizite Motiv.
Das beschreibt ja quasi schon das Coaching in Reinstform quasi, ne?
Ja.
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 Also dafür zu sorgen, dass das implizite Motiv in irgendeiner Form auch rausgearbeitet wird, also weiß nicht, im Coaching-Prozess oder sich erkenntlich zeigt,
ja,
um dann in die Richtung zu gehen, weil das dann am Ende auch mit großer Zufriedenheit und so
exakt,
einhergeht.
Exakt. Mhm. Ja. Und das erleben wir immer wieder im Coaching, dass da dass vielleicht auch jahrelang in die falsche Richtung geguckt wurde und der Sportler sagt, es geht mir nur um Leistung und dann kommt im Coaching raus, auch durch Persönlichkeitstest, dass es eigentlich so Bindung, Beziehung, Anschluss ist, was motiviert und dass die Fans klatschen und dass da irgendwie eine gute Stimmung ist und eine Harmonie zwischen den Athleten und sowas, dass das eigentlich eher das ist, was motiviert. Mhm. Und umgekehrt, kann natürlich genau das gleiche sein. Ja, irgendwelche Leute sagen dann auch so, oh, voll Bock auf die Menschen, aber eigentlich das ist vielleicht auch scheißegal. Wir wollen einfach nur ein bisschen besser werden als man selbst. Oder vielleicht dann auch ne, sich über jemanden hinwegsetzen. Das wäre das Machtmotiv. So. Und das ist total spannend, weil da kommen immer wieder oder vielleicht auch so, die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die haben natürlich schon so ein bisschen vorreflektiert. Mhm. Die kommen nicht einfach so,
jetzt
mal gucken, was ist los, was für ein Typ bin ich, sondern die haben schon ein bisschen drüber nachgedacht und haben vielleicht auch schon gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz passt oder sie wissen nicht ganz genau, was nicht ganz passt so und dann kriegt man das eigentlich relativ schnell raus und das ist auch das, was mich motiviert im Coaching, ich bin beziehungsorientiert, dann mit meinen Klienten solche Aha-Momente zu erleben. Wenn dann dem Klienten mal so ne, die Augen aufgehen, so wow, kurz Stille ist und die gucken dann irgendwo in die Decke, dann bin ich so, ah krass, da ist gerade richtig was los, da passiert was. Und dann kann ich mir eigentlich schon so ein bisschen zurücklehnen und sagen, okay, jetzt, was ist denn da gerade passiert? Mhm. Also das sind tolle Momente. Mhm. Und die habe ich regelmäßig, habe ich täglich quasi.
Ja, ich wollte gerade sagen, das wird doch wahrscheinlich in nahezu jedem Coaching. Und wenn es auch nur ein kleiner Schritt ist, das muss ja nicht jedes Mal, also nicht, dass man jetzt die Vorstellung hat, man kommt dann einmal zu dir und dann ist die Erfüllung da, sondern das ist ja auch ein Prozess, der sich mal mit kleinen Schritten, mal mit großen Schritten und so weiter voranschreitet bestenfalls.
Ja, vielleicht noch so ein anderer Punkt, der da drin ist. Ich habe es immer wieder, dass Klienten zu mir kommen, die mit Immunsystem oder mit Erkältungskrankheiten oder
ne, so. Ist Schlaf ein Thema auch? Also Leute, die sagen, dass sie schlecht schlafen und
immer
so weiter.
Immer wieder
und
mal
so
auch, ja. Mhm. Ja. Und hat auch seine Gründe. Ne? Das kennen wir alle, wenn wir mal nicht so gut schlafen, dass da irgendwas die Platte dreht sich halt da oben.
Ja, genau.
Und dass das dann Gründe sind.
Deswegen.
Ich wollte gerade auf was anderes hinaus, dass ich immer wieder Klienten habe, die davon berichten, dass sie so erkältet sind. Ne? Mhm. Gar nicht so, gar keine Grippe oder irgendwas, gar nichts Solles, aber einfach so, dass sie nicht in ihrer Leistungsfähigkeit aus körperlichen Gründen sein können. Mhm. Und das finde ich immer spannend, weil die kommen dann zum Mentaltrainer und sagen, ja, ich bin irgendwie erkältet. Ne? Mhm. Die haben vielleicht hausärztlich das alles schon abgeklärt und wissen eigentlich nicht so recht weiter. Und in der Regel, oder häufig ist es auch so, dass die das gar nicht so sehr in Bezug bringen. Und dann wird es in Bezug gebracht. Mhm. Ne? Ganz einfach, wenn wir Menschen Stress haben, ist unser Immunsystem ein bisschen schwächer. Wenn wir viel Stress haben, dann ist es noch schwächer. So, ne? Und da ist auf jeden Fall an dem Hebel Stress kann man im Mentaltraining natürlich total gut arbeiten.
Ja.
Dass man Stresslevel runterfährt und auf einmal wird das Immunsystem wieder ein bisschen stärker. Und die Viren, die haben dann auf einmal, oder ne, Bakterien, was auch immer was ist, die haben auf einmal weniger Chancen, weil das Immunsystem stärker ist.
Ja.
Und das sind auch tolle Momente, dass dann, ich würde sogar auch sagen, dass die implizite Persönlichkeit dadurch vielleicht noch besser erkannt wird. Wenn ich die ganze Zeit explizit leistungsmotiviert bin und auf einmal macht das aber Stress, weil ich eigentlich implizit beziehungsmotiviert bin.
Ja.
dann zu erkennen, ich bin ja implizit beziehungsmotiviert, ich orientiere mich ein bisschen mehr in die Richtung, führt dazu, dass der Stress runtergeht und das Immunsystem stärker ist.
Ja.
Und auf einmal ist dann durch so einen kleinen Aha-Moment, ja, eine riesen Auswirkung.
Ja, das heißt, ich trage die ganze Zeit irgendeinen, ich sag's jetzt mal so, aber ein Problem mit mir rum vielleicht, Problem ist das falsche Wort,
Konflikt könnte man auch
ein
sagen.
Ein Konflikt, ne? Super, ja. Ja, mit mir rum, den ich mit mir selber gerade habe, weil da Motivlage gegebenenfalls nicht übereinander liegt. Also zu dem, was ich eigentlich implizit, welche Motive ich eigentlich vermehrt mitbringe und was ich mir jetzt als Ziel gesetzt habe. Also
ich würde schon sagen, ist, wenn Wohlbefinden nicht ganz da ist, dann würde ich da hingucken.
Schon, ne?
Dann würde ich
also
da hingucken, ob da,
so kompliziert sein.
Ob da irgendwo ein Konflikt ist.
Ja.
Und wenn Wohlbefinden da ist, dann würde ich auch sagen, das ist kein Konflikt.
Ja, und deine Erkältungsbeschreibung war jetzt quasi, das ist ja schon so eine der deutlich erweiterten Stufen von, da ist kein, oder das Wohlbefinden ist nicht vollständig da, weil irgendwann, also äußert sich auch der Körper.
Genau, irgendwas ist los im Organismus. Und ich würde es aber gar nicht so sehr, irgendwas ist im Körper los,
sondern
im Organismus. Das heißt, irgendwie ist ein Stressor da, irgendwie ein Störfaktor.
Ja.
Und dann ist es durch Coaching, manchmal vielleicht sogar ein ganz klein bisschen Psychotherapie, was da mit drin ist, so vom Ding her, führt dann dazu, dass diese Konflikte sich lösen.
Ja.
Und auf einmal wird es ein bisschen freier.
Ja,
so.
Ja, super. Ja. Und also wenn ich jetzt, ich finde dein Erkältungsbeispiel halt super, weil mir würden jetzt noch etliche andere Beispiele einfallen, egal ob aus dem Profi oder aus dem Hobbysport, einfach nur von Rückmeldungen von Sportlerinnen und Sportlern im Verlauf einer Saison, was da an Konflikten auftreten kann, oder beziehungsweise Konflikte wäre ja schon ausgemacht, dass das ein Konflikt ist, aber welche Probleme auftreten können, von der Erkältung über, was weiß ich, auch kleinere Muskelverletzungen, wo man sich fragt, wo kommen die denn jetzt eigentlich gerade her? Oder Probleme hier und Probleme da, die möglicherweise nicht immer körperlicher Natur sind.
Mein Partner Christian Spreckels, mit dem ich das Unternehmen leite, der hat da in seiner Dissertation ganz schön drüber geforscht und Ergebnisse rausbekommen, dass dann von diesen, wir haben dann 16 unterschiedliche Persönlichkeitstypen, dass dann so die SP1, SO1, SP2, SO2, also drei, vier Typen, dass die, seine Kohorte waren Bundesliga-Fußballspieler, dass die im Verlauf der Saison häufiger verletzt sind. Und die Verletzungen sind Muskelverletzungen. Weil die sich ein bisschen mehr Stress machen. Die Erwartungshaltung bei denen ist ein bisschen höher als bei den anderen.
Ja.
Und das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende Studie.
Ja.
Und dann geht es natürlich nicht darum, dann zu selektieren, okay, die können keine Fußballprofis sein, sondern die brauchen ein bisschen mehr Mentaltraining.
Ja. Also der Stress quasi, der wandelt sich um in sowas wie mehr Anspannung, höherer Muskeltonus und so weiter. Und zack, habe ich die in der falschen Situation.
Du kannst auch wieder in die Erwartungshaltung packen. Ein bisschen zu viel Erwartungshaltung ist ein bisschen zu viel, ich muss aber.
So, ja, ein bisschen viel Zähneknirschen dann quasi. Ja.
Also dieses Müssen halt auch. Ein bisschen zu viel Druck, den die sich selbst machen. So, muss gar nicht von außen kommen. So, ne? Aber die machen sich den selbst und dann ist der Muskeltonus zu hoch, ist Stresslevel zu hoch, kann auch sein, dass die häufiger erkältet sind. Ne? Das war jetzt in der Studie nicht drin, aber also vorstellbar ist das.
Ja. Du hast ja mal total schöne, da habe ich schon ganz viele Sachen gelernt in den letzten Jahren, total viele schöne Beispiele für so sprachliches Umbauen. Du hast es auch eben schon gesagt, als ich gesagt habe, noch nicht. Ja, da war ich, hatte ich kurz Schwarz-Weiß-Denken, ich kann das nicht. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie der Wortlaut war, aber so ungefähr.
Du hast gesagt, dass
und dann habe ich aus Versehen, muss man dazu sagen, habe ich gesagt, ich kann das noch nicht oder ich bin noch nicht bei Olympia. Frage der Erwartungshaltung und so, aber anderes Thema. Magst du ein paar schöne Beispiele einfach? Ich fange damit an und du kannst gleich ergänzen, aber eines meiner Lieblingsbeispiele, die du immer hast, ist das Wort sondern. Also eine gewisse Situation ist so und so oder wie beschreibe ich es am besten?
Darf ich dir helfen?
Ja, bitte.
Das ist ja täglich. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte nicht so angespannt sein.
Sondern. Ja.
Sondern, was willst du denn? Ach so, ich möchte entspannt sein. Und dann bin ich bei entspannt sogar auch noch so picky, dass ich sage, ja, es steckt ja in entspannt, steckt ja auch noch ein bisschen Spannung mit drin. Was wäre denn noch ein weiteres Wort für nicht so, oder du möchtest entspannt sein, wie könntest du weitergehen? Und dann könnte man in die Richtung denken. Und da landet man meist auch, ne? Ja, ich möchte locker sein.
Ja.
Ich möchte frei sein. Ich möchte lebendig agieren. Sowas.
Ja.
Ist vom Ding her, vom Prinzip her genau das Gleiche. Ich möchte nicht so angespannt sein. Macht aber eine ganz andere Physiognomie auch.
Ja.
Wenn ich sage, oh, ich möchte frei sein, ich möchte
Ich finde, das ist halt eine super Geschichte für zu Hause, die man einfach selber, also hin und wieder in lichten Momenten, sitze ich auch da und denke, was ist jetzt eigentlich gerade das Problem und wie fühlt sich das an? Und dann stelle ich mir genau die Frage und frage, nee, wie sollte das jetzt eigentlich, wie wäre es eigentlich, wenn es besser wäre? Mhm. Und dann vielleicht auch noch, was bräuchte ich jetzt gerade dafür, damit das so wäre?
Das sind die gängigen Coaching-Fragen. Und hast du gut dann, aufgepasst in den letzten Jahren, mein Lieber.
Ein bisschen habe ich ja auch gelernt. Ja. Also nein, ich habe ganz viel gelernt, aber ein bisschen habe ich auch mitgenommen und verinnerlicht das manchmal auch selber. Ja. Das ist oft die große Hürde. Der Schuster mit den schlechtesten Schuhen und so. Wie sagt man?
Ja.
Ja, ne? Der alle wissen, was gemeint ist. Und das Sondern, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, weil und was ich dabei immer so super finde, ist dieses, und ich weiß nicht, ich hoffe, das kennen viele und das ist nicht immer nur so mein Ding, aber auch diese Visualisierung, es muss gar nicht visuell sein, das kann auch auditiv sein oder wie auch immer, aber dieses Bewusstmachen, das Vorstellen des Problems, also was ist jetzt eigentlich gerade das Problem? Und wie sollte, wäre es eigentlich, wenn es besser wäre? Oder wie sollte es sich anfühlen, wenn es besser wäre oder sowas? Und da habe ich schon häufig, also erwische ich mich bei, wie ich mir diese Frage erst stelle, wenn mich das Problem schon oder dieser Konflikt schon echt lange, länger begleitet. Und dass ich aber nicht im ersten Moment auf die Idee komme, zu fragen, was ist jetzt eigentlich hier das Thema gerade? Warum mache ich mir da einen Kopf zu?
Ja, warum oder, jetzt bin ich schon wieder picky, oder wozu? Ja. Wozu mache ich mir den Kopf? Was ist denn gerade los eigentlich? Ne? Ja. Warum muss ich immer wieder so in so negativen Gedankenspiralen sein? Ja. Ne? Wenn man diese Warum-Frage stellt, dann landet man irgendwann irgendwo, wo es ganz schwer ist. Oh Mann, warum passiert mir das immer wieder? Und wozu ist immer ein bisschen zukunftsorientierter, ein bisschen lösungsorientierter. Ne? Wozu ist denn dieses Thema gerade auf dem Tisch?
Ja.
Na, wozu bin ich denn jetzt gerade in negativen Spiralen? Na, wozu ist dieses Thema auf dem Tisch? Na, wie kann ich es vielleicht abstellen? Worum geht es eigentlich hier? So, ne? Was ist dann noch? Was kann Lösung sein und so? Und was brauche ich denn? So. Und also diese Warum-Fragen, die stelle ich im Coaching auch schon lange nicht mehr.
Mhm. Also kein Warum, sondern ein Wozu.
Wozu? Genau, wozu ist das da hier eigentlich? Mhm. Das Thema. Anderes Wörtchen, das ich auch ganz gerne mag, ist, kannst du ja mal im Negativbeispiel, wenn ein Klient zu mir kommt und wir arbeiten was und dann kommt er nächste Woche wieder und wenn ich ihn frage, ja, dann interessiert mich, ob das geklappt hat.
Mhm. Kann sein. Und nicht, wie das geklappt hat?
Ja, wenn ich frage, ob das geklappt hat, kann es sein, dass er sagt so, nö, hat nicht geklappt. Dann haben wir doch immer noch ein Problem. Dann stehe ich da so, okay, puh, jetzt müssen wir wieder ganz von vorne anfangen, gefühlt.
Ja.
Und genau deswegen, ne, wenn ich dann frage, interessiert mich, wie die Methoden oder wie das Gespräch gewirkt hat, dann kann er sagen, ja, nicht so gut. Und dann kann ich immer noch sagen, ja, und vieles hat nicht so gut funktioniert oder nicht so gut gewirkt. Und was hat denn vielleicht so ein bisschen gewirkt?
Ja.
Das heißt, ich habe immer wieder einen Ansatz, wo ich dran arbeiten kann.
Ja, und ich habe den Raum dazwischen auch freigelassen. Das ist keine schwarz-weiß Antwort, ja oder nein. Geschlossene Antwort.
Genau. Ne, geschlossene Fragen, geschlossene Antwort.
Ob das geklappt hat? Nein.
Punkt.
Ende.
Und dann, ja. Ne, also rein theoretisch kann das Vertrauensverhältnis im Eimer sein.
Ja.
Ja, dann interessiert mich, ob meine Sachen, die ich dir letzte Woche so toll erklärt habe, ob die geklappt haben.
Nö. Nee, kein Stück.
Ja, und dann? Und wenn ich frage, und wie das gewirkt hat, wie das so, wie es für dich war. Und so, ne, dann ist was ganz anderes. Ganz andere Orientierung.
Ja, voll, und, weil man aber auch sofort, also ich wäre jetzt sofort geneigt bei ob, ja klar, ist geschlossen. Ja. Und bei wie würde ich selber schon mit ergründen wollen, quasi als Klient jetzt gerade, also nicht als Coach, sondern würde selber mich schon fragen, naja, wenn ich das jetzt bewerten müsste, das war jetzt so und so gut oder nicht so gut, Komma, weil, so halt. Und dann strickt sich das ja fort.
Ja.
Irgendwie. Und dann baut sich das Gespräch auf.
Ja. Mhm. Ich stelle ab und zu dann die Obfrage, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, dass der Klient in die Richtung antwortet, die ihm gut tut.
Ja.
So, dann hau ich einen raus.
Weil das fürs Vertrauensverhältnis wieder gut ist, weil beide auf dem gleichen Zettel sind quasi.
Genau,
dann.
Genau. Mhm. Ist ein bisschen Pokern und ich glaube, der Klient merkt das auch so, ne, wenn ich da so eine Obfrage stelle. Erstmal so Möglichkeitsräume offen lassen für weiteres Coaching. Ansonsten,
Hast du noch ein anderes Beispiel für einen Sprachgebrauch? Also dieses, ich habe gleich auch noch eins.
Ja, dieses noch nicht. Mhm. Ich kann den zweiten Aufschlag nicht.
Ja.
Oder ich kann den noch nicht, weil deswegen ist der Klient ja da. Was ich gerne auch mitgebe ist, es klappt bei mir nicht.
Mhm.
Ne, der zweite Aufschlag klappt bei mir einfach nicht. Dann zu sagen, ja, der klappt auch dann momentan noch nicht oder der hat in der Vergangenheit, der hat bis hierhin hat er nicht gut geklappt. Mhm. So, und genau aus dem Grund ist der Klient ja da.
Ja.
Und das beschreibe ich in der Regel auch genauso bewusst.
Ja.
Dass es doch genau darum geht, jetzt zu sagen, okay, andere Methoden zu finden, andere Entscheidungen zu treffen, dass es ab jetzt besser wird. Das heißt nicht, dass es ab jetzt wirklich besser ist. So, aber diese Möglichkeitsräume anzubieten. Und jetzt gucken wir dahin, dass wir das in der Vergangenheit lassen. In der Vergangenheit klappte der zweite Aufschlag nicht so gut.
Mhm.
Und kann auch sein, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, dass der jetzt sofort super geil ist. Darum geht's nicht.
Ja.
Aber eben auch die die Veränderungsbereitschaft ein bisschen abzuklopfen.
Die Möglichkeit dass die Chance da ist.
Genau. Und jetzt soll es ein bisschen anders sein.
Mhm.
Und dann alles im Prozess und so. Und natürlich darf der zweite Aufschlag dann auch nochmal nicht wiederkommen oder noch nicht wiederkommen, so wie er vielleicht gewünscht ist. Aber ganz klares Zielbild auch davon haben.
Ja.
Und also vielleicht in dem Beispiel zuhauf erlebt, dass der Klient dann sagt, ja, was klappt einfach nicht. Ich kann den einfach nicht.
Mhm.
Und dann wirklich auch, das Sondern passt da nicht grammatikalisch nicht ganz rein, aber zu fragen, ja, wie soll er denn kommen? Wie bist du mit deinem zweiten Aufschlag zufrieden?
Ja.
Wie ist der dann? Wie fühlst du dich? Wie präsentierst du dich mit einem annehmbaren zweiten Aufschlag?
Ja.
Und dann in so ein Zielbild reinzugehen. Das ist dann lösungsorientiertes Coaching, hat ausgedrückt. So, ja.
Ich habe mal schwer gearbeitet in einem Prozess, in einem Coaching, als es um Will, Muss und Werde ging. Also ich habe irgendwie sinngemäß gesagt, ich will das und das machen. Und da war die Schere groß aus dem Wollen und dem wirklich Machen. Also die war riesig. Und dann habe ich mich irgendwann angestrengt, also bin ich gefragt worden, wie man das denn sprachlich abändern könnte.
Mhm.
Und dann war ich beim irgendwann aus Trotz schon fast beim Muss angekommen und habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn wir jetzt hier so weitermachen, Björn, dann wird das noch nichts. Mhm. Müssen wir vielleicht mal umdenken. Und dann war ich bei Werde und dann fand ich das sehr hilfreich damals. Das war eine Aufgabe, an der ich lange, lange gehangen habe, auch deswegen, also auch aus, egal, aus Gründen, sagen wir jetzt mal. Und dann war es wirklich eine total banale Hilfe zu sagen, ich werde das jetzt machen. Und dann ist die Coachin aber auch dran geblieben und hat gesagt, ja, und was ist der nächste Schritt, damit du das machst? Und wann setzt du das jetzt gerade um? Und dann tragst du jetzt den Kalender ein. Also nicht als würde es dir helfen, wenn du es jetzt in den Kalender einträgst. Und dann hat das war eigentlich ein ganz einfacher Vorgang. Und der hat dann super funktioniert. Und dann war es total einfach. Dann war es ein Selbstläufer. Ich musste nur einmal mich kurz sammeln, das sprachlich ein bisschen anpassen und dann halt auch in die... Also nicht einfach in die Umsetzung gehen, sondern all das, was mich vorher blockiert hat, war alleine durch das Reframing schon viel kleiner als vorher.
Ja, und du sprichst an, dass dich da was blockiert hat.
Ja.
Ne, das wird auch ein Konflikt gewesen sein, irgendeine emotionale Blockade. Und da bin ich sicher, das kennen alle irgendwie in irgendeiner Form aus ihrem Leben, dass da irgendwas war und im Nachgang merkt man, war total easy, warum habe ich es nicht einfach gemacht?
Ja.
Und in dem Moment taucht dann aber diese emotionale Blockade auf, die dann vielleicht irgendwie so eine Objektivität, eine Reflexion braucht, um die erstmal zu erkennen. Und das ist mein täglich Brot letztendlich, ne? Da zusammen hinzugucken, was ist denn da?
Mhm.
Ich war gerade eben noch mal ein bisschen auch bei diesem, bei Erkältungskrankheiten oder ne? Immunsystem ist nicht so stark, das heißt, Stress ist zu hoch. Also ich glaube auch, so ein Krankenstand in Unternehmen, dass da letztendlich irgendein Stressor damit zu tun haben, irgendwas, was einfach entgegen der freien Entfaltung wirkt, sodass irgendwas drückt, Stressor, und Immunsystem runtersenkt, man kränker ist und sowas.
Ja.
Also ich bin mittlerweile so weit und fest davon überzeugt, dass wenn die implizite Persönlichkeit mehr gewertschätzt wird, das heißt eine implizite Wertschätzung stattfindet bei den einzelnen Mitarbeitern und sowas, dass man genau hinguckt, okay, das ist das Richtige für den, so, dass dann der Krankenstand auch runtergehen kann. Das ist ja ein riesen gesellschaftliches Problem.
Ja. Und es wird noch immer größer werden.
Ja, und kann ich mir vorstellen, dass es immer größer wird und meine Vision ist, das aber kleiner zu kriegen, dadurch, dass die Menschen, die Arbeiter, die arbeitende Bevölkerung, letztendlich mit im Austausch sind mit anderen, dass die klarer gesehen werden, was denn letztendlich deren Motiv ist.
Ja.
Nur von außen und natürlich, dass man selbst das besser für sich erkennt und Grenzen setzt dadurch. Ja. Okay, ich habe ein Beziehungsmotiv, jetzt muss ich die ganze Zeit irgendwie so Leistungssachen machen, aber das passt nicht zu mir. So, wenn man das für sich klarer auch definiert bekommt und für sich selbst dann auch klarer wertschätzt, sein Implizites, dann geht es einem direkt ein bisschen besser.
Ja. Aber jetzt würde ich befürchten, dass die Gap da ziemlich groß ist zwischen dem, also wenn wir jetzt über Krankenstände reden und so weiter und so fort, dann werden wir anfangen beim Hausarzt und wir werden über Krankentage sprechen und Friedrich Merz wird sagen, wir müssen mehr arbeiten.
Hat er nicht gesagt, wir müssen besser arbeiten? Er hat gesagt, mehr arbeiten, ne?
Nee, ich glaube, er hat gesagt, mehr arbeiten. Aber ich meine, vielleicht seid ihr ja auf dem gleichen Blatt Papier, vielleicht meint er ja auch einfach den Krankenstand senken und dadurch mehr arbeiten.
Also ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht genauso meint. Einfach ein bisschen mehr raushauen, nur ein bisschen weniger krank sein.
Ja.
Dass er das meint, weiß ich nicht. Ne?
Ja. Oder halt weniger Krankentage anerkennen lassen. Das war doch auch irgendwann, habe ich glaube ich gelesen vom, jetzt will ich nichts Falsches sagen, deswegen sage ich besser keinen Namen, aber ein Geschäftsführer eines großen deutschen DAX-Konzerns, der gesagt hat, man erkennt eine Krankschreibung erst an, wenn die länger ist als 3 Tage oder so ein, 2 Tage gehen nicht. Auf jeden Fall irgendwas, wo du wusstest, wow, das ist schon eine knallharte Forderung, jetzt irgendwie den Leuten auch zu unterstellen, dass sie einfach zu oft krank machen. Das war so der Tenor dahinter.
Und also was rauskommt, ganz klar ist, dass, oder was wir da jetzt gerade raushören oder raus, ist, dass da die Mitarbeiter gar nicht gewertschätzt werden.
Ja, ja. Also oder eine Geringschätzung. Genau, und sich möglicherweise in der falschen Rolle sind, irgendwelche nicht Persönlichkeitstypen abhängig in irgendeiner Form da, jetzt hätte ich mal gesagt, Leistung bringen, aber sich in dem Unternehmen aufhalten. Ja. Aber ist doch im Sport, ist es doch eigentlich. Ich will nicht sagen, okay, ist eine andere Situation, weil du hast jetzt nicht diese Situation aus Arbeitgeber, Arbeitnehmer und so weiter und du hast sicherlich vielleicht auch nicht ganz die Hierarchien, aber ich denke, in meinem Sport erlebe ich das auch oft, dass Leute vermehrt krank sind, weil möglicherweise irgendwie ein Stressor da ist, den die nicht vorhergesehen haben und dann ist es wie mit Arbeiten auch, dann habe ich den halt Tag ein, Tag aus, wie mit Training auch, das habe ich auch Tag ein, Tag aus und dann geht es immer auch irgendwie um die Frage, wie groß ist der Stressor und wie groß ist die Erholung? Und also ich würde immer denken, wenn ich jetzt eine 5-Tage-Woche habe und ein kurzes Wochenende und der Stressor ist groß, weil, so wie du es gerade genannt hast aus den Gründen, ja, dann ist da keine Balance, ne, aus Stress und Erholung mit 2 Tagen, wo ich dann mal nicht in der Bude sein muss, um dann montags wieder hinzugehen und eigentlich schon am Sonntag den ganzen Tag zu wissen, dass ich da morgen eigentlich gar nicht sein will. So. Schwierig. Wie kriegen wir das gelöst?
Ja, ganz einfach. Simple is the best. Auf die implizite Persönlichkeit zu gehen.
Aber das muss gar nicht. Das würde vermutlich am ehesten Sinn machen, wenn jeder bei sich selber anfängt, oder? Darauf zu hoffen, dass irgendwie das sich hier gesamtgesellschaftlich ändert. Und jetzt will ich nicht schwarz malen oder so, aber der Weg ist einfach zu weit. Das ist, jeder sollte bei sich selber anfangen, ein Stück weit. Und hinterfragen, ob das eigene Wohlbefinden passt.
Ja,
geht damit los?
Na klar. Und dann auch so ein bisschen Krankheit auch als Weg nutzen für sich, so Krise als Chance. Und habe ich immer wieder auch das Menschen da länger aus dem Beruf raus sind, weil da im Organismus sich erstmal körperlich was zeigt und irgendwelche Symptome da sind und vielleicht auch Krankheiten und die aber für irgendwas stehen. Da gibt auch eine schöne Studie, die heißt Entfremdung als Krankheitsursache. Wenn man sich eben entfremdet hat oder vielleicht auch gar nicht so vorher schon nicht so richtig gematcht hat mit seiner impliziten Persönlichkeit, dann reagiert der Körper. Und die Lösung ist halt, dann vielleicht auch da durchzugehen, diese Krise zu nutzen als Chance, um sich dann anders aufzustellen. Und das habe ich immer wieder erlebt, dass dann durch so eine Auszeit auf der anderen Seite, weil man sich mit seiner Persönlichkeit vielleicht einfach anders arrangiert hat. Und auf einmal kommt die Gesundheit wieder zurück. Oder dann ist die Gesundheit da. So.
Also auch sich die Frage zu stellen, wozu war jetzt gerade dieses Problem da, diese Krankheit da, diese Verletzung da.
Na klar. Und warum habe ich diese Verletzung? Es ist eine andere Frage als wozu habe ich den jetzt
gerade. Ja, warum ist dunkel? Also dann fallen mir ja ganz viele und dann müssen mir ja negative Dinge einfallen.
Falsches Training, falsche Wertschätzung, alles, ja, alles Mögliche. Alles
wenig Schlaf, falsche Wertschätzung, genau wie du es sagst. Ja. Überhaupt nicht überlappen.
Und ist das da, dann nochmal genau hinzugucken, zu reflektieren. Mhm. Darüber nachzudenken, boah, welche Richtung will ich denn eigentlich gehen hier gerade?
Ja.
In meinem Leben vielleicht sogar.
Ja.
Mhm. Da sind wir jetzt aber ganz schön gesellschaftlich auch weitergekommen.
Ja, ja, alles gut. Das, wo auch immer es uns hintreibt. Mhm. Völlig fein. Ich möchte zum Abschluss mit dir über Futur 2 sprechen.
Ja, gerne. Ist das, was du dir doch notiert hattest, wie man Sprache
nutzen kann? Das habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht mal notiert, aber das habe ich seit, also nochmal viel deutlicher seit unserem letzten, seit unserer letzten Ausbildung, die da war, wann? Ende März?
In April.
Ja. Ende April, ja, ist noch gar nicht so lange her.
Vor vier genau. Wochen, ja.
Drei Super. Wochen, ja. Ja, genau. Also wenn wir aufzeichnen vor 3 Wochen, genau. Und alles gut. Und ich habe das ja schon beim ersten Mal gehört mit Futur 2 und fand es, glaube ich, damals schon richtig beeindruckend. Mhm. Und jetzt aber nochmal, und es ist mir wirklich seitdem hängen geblieben. Also ich denke seitdem quasi
mach doch mal, in schönen,
Futur 2.
Mach doch mal einen schönen Beispielsatz.
Aus meinem persönlichen Leben. Und jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch bin, wenn dieses Meeting gewesen ist und es war gut, also ist jetzt wahrscheinlich schon dann ein Schritt weiter, aber was ist dann passiert? Und das gibt die offene Frage ja schon. Also Futur 2 wäre ja...
Oder also eigentlich auch so in die Richtung, wie wird es sich dann angefühlt haben?
Genau, wie wird es sich angefühlt haben, wenn das Rennen gewesen ist?
Ja, genau.
So, also wenn ich meinen Marathon gelaufen bin,
nicht und nur wie wird's, sondern wie wird's gewesen sein.
Ja.
Das Futur 2.
Genau.
Ja. Und das ist ja ganz spannend, weil wie wird's, wissen wir nicht, aber wie wird's oder wie soll's gewesen sein?
Ja.
Dann connecten wir mit einem positiven Zukunftsgefühl.
Ja.
Und damit kann man sich eigentlich auch ganz gut so abgleichen, wenn man dann so dieses positive, dieses Zukunftsgefühl vielleicht auch ein bisschen negativ hat. Wie wird es gewesen sein? Und dann so, keine Ahnung, vielleicht habe ich dann bin ich enttäuscht und so.
Ja.
Und das aber damit abzugleichen, wie soll es gewesen worden sein? Oh, wow, das war nicht ganz, ne?
Wie soll es gewesen worden sein? Nee, wie soll es gewesen sein? Wäre doch einfach.
Ja.
Also, und den Abgleich zu finden. Also, ich möchte ins Ziel laufen. Und möchte mich total freuen und alles, was dazu gehört. Welches Motiv auch immer mich dazu bringt, diesen Marathon zu laufen und den Abgleich zu haben. Ich bleibe jetzt kurz beim Marathon, egal.
Ja.
Und diesen Abgleich zu haben und dann zu sagen, volle Erfüllung quasi. 100 Gummipunkte, super.
Und das kann ja in der Realität manchmal auch ein bisschen hakeln, dass man eben gar nicht so sehr in dieses Futur 2 reinfühlt, sondern irgendwie... Ängste, dass es vielleicht nicht so ganz klappt, einen daran hindern, so da rein zu fühlen. Und wenn man dann aber da rein gefühlt hat oder sich damit beschäftigt, sich da rein zu fühlen, dann kommt man eigentlich recht schnell und recht gut dahin, dann wirklich sein klares Zielbild von sich selbst zu fühlen oder zu formulieren erstmal.
Mhm. Super. Das finde ich sehr gut. Also ich fand das immer sehr hilfreich und wie gesagt,
das ist total simpel, ne?
Ja, ja, genau.
Ja.
Aber also mega hilfreich. Mittlerweile startet meine Woche damit, wenn die Woche rum ist, also wenn die wann auch immer rum ist und was habe ich bis dahin geschafft und wie hat sich das angefühlt, wenn ich genau das geschafft habe?
Mhm.
Und das hilft mir super für eine Fokussierung quasi, weil also normalerweise setze ich mich an den Schreibtisch sehr eingeengt gedanklich und arbeite ab und verliere das große Ganze komplett aus dem Blick und dann fällt mir kurz vorm Wochenende auf, oh, ich wollte ja noch dies und das und jenes machen. Mhm. Eine eigentlich viel größere Aufgabe, die auch mit deutlich mehr Erfüllung einhergegangen wäre, als so abzuarbeitende Aufgaben zu machen. Und mittlerweile schon mal den Weitblick zu haben und in die Zukunft zu schauen und zu sagen, wenn jetzt diese Woche rum ist, was ist dann gewesen und genau. Wie hat das geklappt? Und das war also eine auf meiner To-Do-Liste, To-Do-Liste ist es nicht, auf meiner Futur 2-Liste für diese Woche stand nämlich 4 Punkte und auch wirklich nur 4, weil ich für mich gedacht habe, alle anderen sind eigentlich egal. Also alles, was ich jetzt im Klein-Klein machen würde, kann ich machen, ja, aber ob ich das diese Woche mache oder nächste Woche, völlig wurscht. Und habe ich mir wirklich nur die 4 Punkte, eines war dieser Podcast hier quasi, einen coolen Podcast aufzunehmen, habe ich auch so dabei geschrieben.
einen coolen Podcast aufgenommen zu haben.
Genau, ja, ja, genau. Also das war ja noch von Montag quasi und einen coolen Podcast aufgenommen zu haben, was dann impliziert hat, so super, ich will mir Zeit dafür nehmen, da entspannt hinzufahren und alles, was so dazugehört. Also ich habe mir ein Bild gemalt dazu und habe mir vor Augen geführt, wie denn der Podcast gewesen sein wird, wenn er denn dann cool war.
Ja.
So. Und alles, was ich dafür gebraucht habe, der Kaffee eben noch für vorher und jetzt nicht so, dass ich habe das nicht alles aufgeschrieben, weil dann wird es, glaube ich, wieder stressig, wenn ich das alles erfüllen muss, sondern ich wollte einfach nur ja ein gutes Setting haben und das hat super funktioniert und das hilft mir persönlich echt sehr, so ein bisschen auch den Überblick zu behalten und auch einen super Abgleich zu haben aus dem, was man eigentlich so vorhatte und was einem richtig viel Spaß gemacht hat und das dann auch hinzubekommen.
Ja, also klassisch Zielfokussierung ist es ja. Und ich dachte gerade noch, die Grammatikexperten und DeutschlehrerInnen,
ja, die werden sich jetzt alle melden.
Mögen uns verzeihen, weil ich glaube, wir haben da ein paar Zeiten auch durcheinander gebracht. Aber es geht um die Idee des Futur 2, dass man sich auf das fokussiert oder sich mit dem beschäftigt, wie es denn dann gewesen sein soll. Ja. Wie es dann in der Zukunft, nachdem man das dann gemacht hat, wie fühlt sich es dann an? Und wie blickt man darauf zurück? Und welche dann positiven Gefühle hat man denn auf dann den Wettkampf, den ich dann gemacht habe?
Ja. Super. Finde ich sehr gut.
Was findest du gerade sehr gut? Jetzt komme ich.
Ich finde es sehr gut, wie. Also zum einen habe ich gerade nochmal kurz, hast du gemerkt, in Gedanken und war in mir und habe mich gesehen, wie ich da am Montag gesessen habe und meinen Zettel vor mir hatte. Und zum anderen fand ich das Gespräch schön bisher. Und also es wird auch so bleiben, weil es ist jetzt gleich auch irgendwann dann vorbei. Aber die letzten 50 Minuten haben viel Spaß gemacht. Also das habe ich gerade so irgendwie vor meinem geistigen Auge gehabt. Und deswegen war ich kurz weg. Mehr oder weniger.
Ah, super. Da warst du in dem, vom Anfang der Woche gefühlten Futur 2 hast du jetzt nochmal nachempfunden. Kann man das so sagen? Also letztendlich genau, worum es geht.
Genau.
Und das ist dann ja auch, gut, da kam gerade ein bisschen Entspannung rein, ein bisschen Lockerheit, vielleicht sogar ein bisschen Erleichterung.
Irgendwie und auch ein bisschen die...
Ach, guck mal, den To-Do-Punkt, den haben wir jetzt gemacht.
Ja.
Ob das ein Training ist, ob das ein Wettkampf ist, geht es natürlich auch immer wieder darum, danach runterzufahren und zufrieden zu sein, sagen so, ach gut.
Ja,
das habe ich gut gemacht. Ne? Da können wir uns jetzt auf die Schulter klopfen.
Ich
klopfe dir auf die Schulter.
Ja, das mache ich zu selten.
Ja, und das sind ja so die Kleinigkeiten, wie man auch durch den Alltag kommt, bestimmt.
Ja.
So, dass man eben nicht nur im Rush ist und immer weiter, höher, schneller, weiter.
Ja.
Und nur sein Leistungsmotiv betrachtet, sondern auch immer wieder in eine gute Beziehung mit sich selbst geht.
Ja.
Und ne, wir haben alle Motive, sowohl Leistung, Macht, Anschluss und Reibung. Und gut mit sich selbst klarzukommen, auszukommen und dann sagen, ey, pff, geil, den To-Do-Haken, den mache ich. Das ist ja super.
Weil du das gerade mit dem Schulterklopfen gesagt hattest, auf dem Weg hierhin habe ich einen Podcast gehört, da ging es um Minimieren und Maximieren quasi. Also Minimieren der eigenen Leistung in Anführungsstrichen oder des Getanen und Maximieren der Probleme quasi. Also das, was ich gut gemacht habe, das minimiere ich. Da klopfe ich mir halt eben nicht auf die Schulter, sondern denke so, ja, musste halt gemacht werden. Habe ich gut gemacht, aber also das alleine bis dahin reicht es wahrscheinlich noch nicht mal, sondern ist abgehakt, fertig. Und dann ist es halt sehr, sehr minimal, diese Aufgabe. Und wenn aber irgendein Problem auftaucht oder ich irgendwas nicht gemacht habe, dass dann häufig das Maximieren dann dazu führt, dass da ein super Ungleichgewicht herrscht. Ne? Du hast eigentlich viele Sachen gut gemacht, aber hast die minimiert, hast ein paar wenige Probleme, die aber maximiert. Und das fand ich ganz cool. Das war so, Podcast ging es um Denkfehler in der, also muss jetzt keine Psychoanalyse gewesen sein, aber in dem Fall war das der Aufhänger. Ja. Das fand ich auch nochmal sehr, sehr erhellend, weil da habe ich mich sehr drin wiedergefunden.
Und
viel zu wenig Schulterklopfer.
Ja,
sich selber häufiger mal auf die Schulter klopfen.
Du meinst auch gerade, dass so ein Ungleichgewicht ist, ist halt eben auch nicht realistisch.
Nee.
So, dass die Probleme größer gemacht werden, maximiert werden und das, was man gut gemacht hat, klein gehalten. Das ist, ist ja total traurig auch.
Super,
ne, spricht irgendwie für die Leistungsgesellschaft, dann da wird das so gemacht.
Ja.
Nichts gesagt ist Lob genug. Den Satz
mag ich. Nichts gesagt ist Lob genug.
Ja. Mhm. Also, dass man sich selbst eigentlich gar nicht loben braucht. Weil das ist ja, wenn kein Problem da ist, dann ist es ja richtig, dann ist es ja gut. Und dann reicht das ja als Lob.
Ja.
So in die Richtung. Und
das ist wirklich traurig.
Das ist traurig. Ja. Und dann geht es ja darum, dass man da wunderbar dran arbeiten kann. dich selbst zwischendurch auf die Schulter zu klopfen. Mensch, habe ich gut gemacht. Und so.
Ja. Ich finde, wir haben den Podcast leichter. Gut gemacht. Wir klopfen uns einmal kurz auf die Schulter. Super. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für heute. Du bist, wir buchen dich als Dauergast, so viel ist klar.
Sehr gerne.
Weil wir müssen noch sehr, sehr viele Themen, wir werden noch sehr, sehr viele Themen besprechen.
Besprochen haben.
Besprochen.
Und dann stell dir mal vor, wie es dann ist, wenn wir noch sehr viele schöne psychologische Themen besprochen haben werden.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sehr glücklich sein, wenn wir noch sehr viele Themen besprochen haben in der Zukunft, die wir besprechen werden.
Ich glaube es nicht. Es ist nicht.
Mögen sich alle Germanisten melden, wirklich. Schreibt uns, korrigiert an. Nein, bitte nicht, wirklich. Verzeiht uns, wenn das schiefgelaufen ist.
Es geht ja nur um die Idee des Futur 2.
Und die ist für jeden klar.
Ich klopfe mir auf die Schulter, dass wir ab und zu Futur 2 getroffen haben.
Ja, das kann man sagen.
Und jetzt minimieren wir den Fehler und ab und zu hat man nicht.
Genau.
Sondern ist ja Futur 2.
Und dabei belassen wir es auch. Ganz super. Stefan, vielen lieben Dank.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonnier uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.